Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein in Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Heute lernst du den munteren Limbi kennen und seinen wunderbaren Vater Werner Tiki Küstenmacher. Beide habe ich bei einem der Lach-Yoga-Kongresse in Hornbad Meinberg kennengelernt und seitdem sind sie meine Begleiter. Mir ist es noch sehr eindrücklich in Erinnerung, wie Tiki Küstenmacher uns mit seinem so lebendigen Vortrag Limbi nahegebracht hat. Das limbische System wird beim Lach-Yoga immer wieder erwähnt. Aber wer weiß genau, was es ist und wie es wirkt? Die Personifizierung von Limbi ist einfach fantastisch und birgt die wunderbare Chance, das limbische System doch mindestens ansatzweise zu verstehen. Werner Tiki Küstenmacher hat einen sehr lebendigen Lebenslauf. Er ist evangelischer Theologe, Bestsellerautor, Autor von über 100 Büchern, Karikaturist, Publizist, Redner und sehr viel mehr. Sehr bekannt geworden ist Tiki Küstenmacher unter anderem durch Simplify Your Life und 2009 ist er in die Hall of Fame der German Speakers Association aufgenommen worden. So freue ich mich sehr, Werner Tiki Küstenmacher in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu können. Lieber Tiki, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Bitte stell dich doch erstmal den HörerInnen selber vor.
Lieben Dank, liebe Silvia, dass ich bei dir dabei sein kann. Das freut mich auch sehr. Ich lache sehr gern. Ich erinnere mich sehr gerne an diesen wunderbaren Kongress in Bad Meinberg. Das freut mich riesig, dass ihr und du damals so eingestiegen seid auf diese Geschichte mit dem Limbi. Aber ich soll mich ja erstmal selber vorstellen. Also ich bin jetzt aktuell 69 Jahre alt. Das ist schon so eine Nummer, da geht man auf die 70 zu. Ich fühle mich überhaupt nicht so. Also ich bin geboren in München, habe sehr bald von meiner Mutter immer wieder gesagt bekommen, dass ich großes Glück habe, überhaupt auf der Welt zu sein, weil ich wäre bei meiner Geburt fast gestorben.
Oh.
Und zwar durch eine Rhesusunverträglichkeit. Also ich habe zwei Geschwister, die leben und dann gab es noch eine Schwester, die ist eine Woche nach ihrer Geburt gestorben im Jahr 1945. Und als ich dann 1953 auf die Welt kam, gab es Gott sei Dank schon ein Medikament gegen diese Rhesusunverträglichkeit, wo dann das praktisch die eigenen Blutkörperchen das Blut kaputt machen. Und das hat meine Mutter aber erst ganz kurz vor meiner Geburt erfahren, dass es das gibt, beziehungsweise der Hausarzt. Also jedenfalls, das hat sie immer wieder betont, sei froh, dass du überhaupt da bist.
Oh, das ist ja toll. Mensch, welchen Glück.
Ich glaube, das ist auch so das hat mich ganz stark geprägt. Und dann wäre ich noch mal fast gestorben mit 3 Jahren durch eine Lungenentzündung. Und 1956 war das auch noch nicht so easy, dass man Penicillin bekommen hat. Also bis in die 60er Jahre wurde Penicillin nur in den USA hergestellt. Da musste man also Connections haben. Und na jedenfalls, also ich bin hier. Ich habe das überstanden.
Boah, welchen Glück. Das ist ja auch eine Lebensgeschichte, Mensch.
Deswegen hat mich meine Mutter auch Tiki genannt. Also ich muss das gleich mal am Anfang erzählen. Sie hat, als sie mit mir schwanger war, Kon-Tiki gelesen. Das war ein Buch über eine Reise eines norwegischen Biologen und Abenteurer, Thor Heyerdahl. Der war damals sehr populär, weil diese Reise mit einem Balsaholzfloß von Peru über den Pazifischen Ozean bis in die polynesische Inselwelt. Das war 1947 praktisch das erste globale Medienereignis nach dem Krieg. Er hat da einen Film drüber gedreht, hat einen Oscar dafür bekommen und hat eben ein Buch geschrieben. Er war ein ganz cooler Typ. Ich habe den auch mal kennengelernt im Jahr 2000, relativ kurz vor seinem Tod. Ganz cooler Typ. Dieses Schiff ist benannt nach einem Inka-Sonnengott.
Ah.
Das war Kon-Tiki Viracocha, heißt der im vollen
Namen. Cool, cooler Name.
Da könnte ich auch stundenlang drüber erzählen, weil das eine ganz tolle Sache ist. Aber jedenfalls war das so eine Phase in der Inka-Religion, wo die monotheistisch waren, also wo die nur einen Gott hatten, eben den Sonnengott. Und ich bin also nach diesem Sonnengott benannt,
oh,
weil
schön.
Ich Licht, Sonne nach dem Krieg in die Familie Küstenmacher bringen sollte. Also das war mein Auftrag. Und ich finde es so toll. Also ich habe das ja am Anfang alles nicht gewusst, aber ich habe eigentlich immer gemerkt, ich muss hier ja für Fröhlichkeit sorgen. Und zwar nicht so als Belastung, sondern das war einfach mein Job. Also, und die Leute haben sich gefreut, dass ich da bin und dass ich fröhlich bin. Und von daher war irgendwie klar, was ich mal werden muss. Ich soll irgendwie Freude bringen.
Wo du das so sagst mit dem Licht und ja, diese Aufgabe, die du da hattest, das erinnert mich sehr an meine eigene Lebensgeschichte. Mein Vater ist ja schon sehr früh gestorben. Da war ich ein Jahr alt, ein Jahr, ein Monat. Und meine Mutter hat immer gesagt, dass ich so der Sonnenschein für sie gewesen bin und dass es ohne mich für sie sehr schwer geworden wäre. Und ja, dieser Sonnenschein zu sein, Licht und Freude in die Welt zu bringen, das scheint so auch meine Aufgabe zu sein.
Dann habe ich halt rumprobiert, womit kann man das? Ich habe dann so als 8, 9, 10, da habe ich dann auch mal versucht, Zauberer zu werden. Da hatte ich so einen Zauberkasten und habe alle, also das war es irgendwie nicht. Aber ich habe gemerkt, ich kann die Leute verzaubern und zum Lachen bringen mit Zeichnungen. Und deswegen habe ich eigentlich immer lustige Zeichnungen gemacht, immer irgendwas. Ich hatte nie den Ehrgeiz, den Schmerz der Welt in Bilder zu bringen, sondern immer irgendwie die Leute zum Lachen zu bringen. Und war fasziniert, dass es sowas gibt wie Cartoons, ne? Also Bilderwitze. Dann habe ich gemerkt, die fantastischste Kombination ist eben Bild und Text. Ne? Wenn man also dieses beides zur Verfügung hat, was man da alles mitmachen kann. Vor ein paar Wochen haben wir uns getroffen, 50 Jahre Abitur.
Oh mein, das ist und was.
Waren, glaube ich, zu 13. Ich war in meiner Klasse, also der Oberschule und Gymnasium, immer der Kleinste. Gehörte zu den Jüngsten und war dann auch immer klein. Und habe immer gemerkt, ne, also die anderen, die sind größer und stärker und besser und hängen besser zusammen. Und dann habe ich die gefragt, wie habt ihr mich denn erlebt, ich als der Kleinste? Und dann haben die gesagt, der Tiki, du hast es ja immer rausgerissen mit deinen Zeichnungen. Also ich habe sozusagen immer einen Joke draus gemacht. Also ich hätte auch mir eine ganz deprimierte Kindheit bauen können und immer als der Loser, der ja im Sport zu schwach war, um da zu gewinnen. Aber ich habe es irgendwie, ja, ich habe halt immer irgendwie diesen Dreh rausgefunden. Ne?
Ja, cool. Ja, guck, du hast dein Medium gefunden, ne? Und das hast du ja dann bis zur Brillanz gebracht.
Wobei ich in dieser Zeit selber das gar nicht so gecheckt habe. Also ich selber hatte viel Ängste als Kind. Also ich habe mich vor vielem gefürchtet, damit vor allem gefürchtet vom Turnunterricht und vor irgendwelchen schrecklichen Lehrern. Das haben wir dann bei diesem Treffen, habe ich dann auch gemerkt. Vor ein paar Lehrern haben wir eigentlich immer noch Angst.
Ah ja.
Also ganz gruselig, gell, was man da so erlebt. Mhm. Ja. Aber irgendwie stärkt einen das ja auch. Na gut, also ich bin dann in die christliche Jugendarbeit gekommen. Also das war auch, was mich, ja, wie soll man sagen, gerettet hat oder was mir ganz wichtig wurde, weil als ich 7 Jahre alt war, ist mein Vater gestorben. Also der war auch nur 57 Jahre alt, aber er war eben schon sehr alt, als er mich bekommen hat. Und dann ist er eben auch noch so früh gestorben. Meine Mutter ist auch relativ früh gestorben, die ist nur 64 Jahre alt geworden. Aber so das Schlimmste war eigentlich diese vaterlose Zeit von 7 bis 24. Und da habe ich, ja, da habe ich mich halt auf die Suche nach anderen Vaterfiguren begeben. Und ja, ich habe es in Jesus gefunden. Also ich war dann so in dieser, ich war in der evangelischen Jugend, also von der evangelischen Kirche und gleichzeitig auch im CVJM, der Christliche Verein Junger Menschen. Das ist eher so eine evangelikale Gruppierung. Das war irgendwie auch eine irre Sache. Also ich war in zwei sehr verschiedenen christlichen Lagern. Die evangelische Jugend war damals emanzipatorisch, die war total links. Also das war also eine ganz irre Gruppe, selbst organisiert, also praktisch losgelöst von der Kirche, so autonom. Da waren so ein paar Maoisten dabei und also war wirklich schräg. Und auf der anderen Seite eben dieses, ja, dieses sehr fromme Bibeltreue. Und ich habe gemerkt, das muss ich doch irgendwie zusammenbringen, diese unversöhnlichen Lager der Christen. Und ich glaube, das hat mich dann dazu gebracht, also das will ich genauer wissen. Und dann habe ich angefangen, Theologie zu studieren, wollte auch immer Pfarrer werden. Und wenn man Pfarrer wird, dann heißt die erste Stufe Vikar. Da ist man dann 2 Jahre praktisch Lehrling von einem Mentorpfarrer. Das war bei mir in Freising. Freising ist eigentlich eine sehr katholische Stadt, aber es gibt eben auch eine evangelische Gemeinde, die immer größer wurde. Ja, da hatte ich auch einen ganz tollen Lehrpfarrer, den Friedrich Ehrers. Und von dem habe ich auch so eine ganz kritische, liebevolle Sicht auf unsere Gottesbilder bekommen. Habe ich dann eine Zusatzausbildung gemacht, von der Kirche gesponsert als Journalist und habe dann 10 Jahre lang kirchliche Medienarbeit gemacht. Mhm. Das war 1980 bis 90 und das war, wissen auch viele nicht mehr, das war eine ganz, ganz wilde Zeit in Deutschland, weil da das Privatfernsehen kam. Mhm. Und der private Rundfunk, also wo sich die Medienlandschaft in Deutschland eigentlich total gewandelt hat. Und Geilomat, ich war mittendrin. Und das war auch die Phase, in der die Computer kamen. Also 1981 kam der IBM PC raus, also der Personal Computer, riesig teuer. 1984 kam der Macintosh, also von Apple, auch riesig teuer, und aber eben Computer für, ja, für alle, also nicht nur für Superspezialisten. Und dann so allmählich kam dann auch gegen Ende der 80er Jahre, kamen so erste Ansätze vom Internet. Also in dieser wirklich geilen Zeit war ich dabei. Und rückblickend kann ich sagen, es war eine Anhäufung von Glücksfällen. Also die Älteren unter unseren Hörerinnen werden sich erinnern, die ersten Computer gingen mit einem Betriebssystem, das hieß DOS, Disk Operating System. Und da hat man also nicht so mit der Maus irgendwie welche Bilder verschoben auf dem Bildschirm, sondern das waren so Befehle. Also Del für Delete und dann musste man den Namen der Datei eingeben und so weiter. Also völlig wahnsinnig, was man da gemacht hat. Total unanschaulich. Und da habe ich mir gedacht, das könnte man doch bebildern. Mhm. Und mein erstes Erfolgsbuch war ein Buch, das hieß MS-DOS mühelos.
Aha.
Und die Figur war ein dosenförmiges Männchen. Also DOS, Dose, ne?
Ja, klasse.
Und dann hat eben dieses dosenförmige Männchen, das hat so kleine Kugeln in Kisten gehabt, das waren die Dateien. Und dann hat es die auf den Kopierer gelegt, dann konnte man Datei kopieren, lauter so ein Scheiß. Also das war aber ein so erfolgreiches Buch, dass ich dann 1990 beschließen konnte, selbstständig zu werden, beziehungsweise meine Frau hat mir damit mit einem kräftigen Tritt geholfen, indem sie gesagt hat, sie will jetzt fulltime als Verlagslektorin arbeiten, sie ist auch Theologin, und ich soll Hausmann sein. Ich soll unsere damals 2 Kinder betreuen, und ja, das fiel mir am Anfang schon schwer, dieser Gedanke, aber dann habe ich das gemacht und das war, glaube ich, auch die tollste Entscheidung, die ich machen konnte.
Ja, super, super. Ja, manchmal muss man gestupst werden, ne?
Ganz genau. Ja, stimmt. Also ich bin ein ganz großer Fan vom Stupsen und vom Nudging. Und ich glaube, in dieser Zeit entstand dann auch die Grundidee von Simplify Your Life, weil ich gemerkt habe, hey, putzen, Zeitplanung mit Kindern, was macht man mit Kindern, wie erzieht man und so weiter. Da müsste man doch von den Profis lernen können. Und damals war eben noch nicht so richtig Internet. Da habe ich mir dann Bücher besorgt aus den USA, wie man richtig putzt, wie man richtig Zeitplanung macht.
Ja, super.
Und ja, ich habe mir immer gedacht, es gibt halt viele Sachen, die lernt man nicht in der Schule. Die lernt man vielleicht von seiner Mutter oder vielleicht lernt man sie ja, durchs Abschauen. Aber vielleicht kann man das eben auch von, ja, von Profis lernen. Und daraus ist dann tatsächlich 1998 dann dieser Newsletter Simplify Your Life geworden. Meine Frau und ich, wir haben den dann zusammen gemacht für einen Verlag in Bonn. Und es war so ein monatliches Blättchen, ja, 12 Seiten. Nach 3 Jahren hatten wir so viel Materialien zusammen über die Vereinfachung des Alltags, also von Umgang mit Geld, mit Kindern, mit dem eigenen Körper, wie man aufräumt, wegschmeißt, putzt etc., dass man zu einem Verlag gehen konnte und sagen, vielleicht wird da ein Buch draus. Mhm. Und das wurde dann eben das Buch Simplify Your Life und das haute total rein. Mhm. Kam 2001, ich glaube, eine oder zwei Wochen nach dem Anschlag vom 11. September. Oh. Also es kam, glaube ich, in eine ganz aufgewühlte Zeit. Es kam auch in eine Zeit, wo Amazon anfing in Deutschland. Ich glaube, Simplify Your Life war zuerst ein Bestseller bei Amazon und dann erst im lokalen Buchhandel. Also auch wieder so eine Glücksgeschichte.
Ja, wirklich perfektes Timing immer wieder. Mhm.
Ja, genau. Und zwar habe ich das immer erst nachträglich gemerkt, wie perfekt das Timing war. Mhm. Ich hatte damals auch schon wahnsinnig viele Bücher geschrieben. Ich habe sehr viele biblische Bücher geschrieben für Kinder, für Erwachsene. Waren immer wieder so kleine Erfolge dabei. Auch mal Rohrkrepierer. Ein Buch, das kennen vielleicht auch einige, das ist dann ein kerzenförmiges Männchen. Also nach der Dose, war so eine Dose mit Gesicht, kam da eine Kerze.
Da ging uns das Licht auf. Chris,
Chris die Kerze. Und Chris die Kerze hat den Kindern erklärt, wie Kirche funktioniert, wie Ostern funktioniert, wie das Abendmahl funktioniert und so.
Na, scharf, scharf. Ja, herrlich. Ja, auf jeden Fall hast du schon eine Frage, die ich sonst an dich gestellt hätte. Wie kommt ein evangelischer Pfarrer dazu, ein Buch zu schreiben, Simplify Your Life, einfacher und glücklicher Leben? Aber jetzt hast du es ja schon gelüftet, das Geheimnis, dass du praktisch dadurch, dass du zu Hause, na, wie sagt man, in Elternzeit warst, ne? Und hast genau, das wahre Leben zu Hause kennengelernt.
Genau, das Wort gab es damals
in der
Elternzeit.
Genau.
Damals hat man gesagt Hausmann. Hm. Hausfrau und Hausmann gab es.
Genau, eben. Und daraus ist das entstanden. Ja, cool, da sind ja ganz viele Menschen für dankbar, ne? Das ist schon, ja, da habt ihr was Gutes auf den Weg gebracht. Hm. Sehr schön. Ja, und wann war dann die Geburtsstunde von Limbi?
Wie entstand der Limbi? Der entstand dadurch, dass ich mich dann als Redner, wo ich dann so über Simplifying gesprochen habe, habe ich gemerkt, das Wichtigste, was du den Leuten erzählen kannst, ist, wie bleibt man dabei, wenn man jetzt aufräumen möchte, wenn man seinen Tag besser gestalten möchte, wenn man gesünder leben möchte. Wie schafft man das, da nicht nur so eine Anfangsbegeisterungskerze abzubrennen, sondern wirklich dauerhaft sein Leben zu verbessern.
Genau, wie bleibt man dran, ne?
Genau.
Nicht so ein Strohfeuer, oh ja, jetzt habe ich's und 5 Wochen später ist alles beim Alten, ne?
Genau, und das, jeder kennt es ja, also, dass man irgendwo erkannt hat, ich müsste anders leben und dann gibt es aber irgendwo so eine Institution im eigenen Kopf, die sagt, ach komm, leg dich doch hin, isst doch einfach, was dir schmeckt, nicht was gesund ist. Und musst du jetzt diesen blöden Job wirklich machen, kannst du ja nicht einfach den Tag faulenzen oder dieses herrliche Computerspiel weiterspielen und so weiter. Und da habe ich gemerkt, das ist irgendwas im Kopf. Und ja, so in den 2000er Jahren, da ging das ja so langsam los mit der Hirnforschung. Also es kam dann 2002, kam ein Buch raus von Daniel Kahneman, das habe ich aber erst später entdeckt eigentlich. Der kriegte da den Wirtschaftsnobelpreis. Schnelles Denken, langsames Denken heißt das Buch. So ein Riesenschinken. Der beschreibt eben zwei Abteilungen in unserem Gehirn. Das langsame Denken ist unsere Großhirnrinde, der Verstand, das, was uns Menschen zu Menschen macht. Und schnelles Denken, das ist unser Stammhirn plus unser limbisches System, also eine sehr alte Gehirnstruktur in der Mitte von unserem Schädel. Da gehören dann so Sachen dazu wie der Thalamus, der Corpus mammillare, Hippocampus, Amygdala und so, also so lauter so kleine Geschichten, die ganz bestimmte Aufgaben haben, praktisch die Alarmanlage von unserem Gehirn. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann richtig auf eigene Faust praktisch Neurowissenschaften studiert habe. Mhm. Und zwar im Internet. Mhm. Also ich habe zum Beispiel eine Vorlesung von Robert Sapolsky, ist ein ganz, ganz toller amerikanischer Professor, so ein Pferdeschwanz-Typ, so ein ganz cooler Kalifornier. Mhm. Und der hat eine Vorlesung über das limbische System gehabt. Ich glaube, die habe ich dreimal mir angehört. Mhm. Und das fand ich so toll, weil im Internet kannst du es halt mehrfach machen. Als Student konnte ich ja immer den Professor nur einmal hören.
Mhm. Stimmt.
Und jetzt ist es so toll, was jetzt da alles möglich ist. Na gut, und dann habe ich mich da eben eingearbeitet. Und dann eine ganz wichtige Begegnung war eine Frau, Maja Storch. Das ist, ich weiß gar nicht, ob sie Neurowissenschaftlerin ist. Ich glaube, sie ist Psychologin. Und sie hat dann immer gesprochen vom Würmli. Die Maja Storch ist eine ganz goldige Bartänzerin. Und dann sagt sie immer das Würmli. Wenn wir irgendwas machen wollen, irgendwas uns denken, dann kommt immer das Würmli dazwischen. Und das ist eben das limbische System.
Das Würmli. Hat ja das also auch so bildlich sich vorgestellt? Hat
ja,
das
auch? Und die zeichnet sogar auch. Die zeichnet aber nicht live wie ich, sondern die zeichnet selber so ein bisschen. Ganz, ganz toll. Und da habe ich mir gedacht, aber irgendwas hat mich gestört an dem Würmli. Und dann habe ich mich eben näher mit befasst, habe dann auch wirklich ein paar Neurowissenschaftler persönlich besucht und mir das erzählen lassen. Und dann sind wir so gemeinsam drauf gekommen, das limbische System ist eigentlich eher wie ein Haustier.
Ja.
Und dann habe ich den Stefan Friedrich kennengelernt. Der ist Arzt, Dr. Stefan Friedrich. Und der hat damals ein Buch geschrieben über den inneren Schweinehund. Mhm. Und der hatte die Idee, dass man also dieses innere Haustier, dass man das nicht beschimpfen soll, nicht inneren Schweinehund nennen soll, sondern dass man den Günther nennen soll. Das war also die Idee von Stefan Friedrich.
Ja, stimmt. Das gibt dann auch dieses Buch, das kenne ich, Günther, der innere Schweinehund.
Genau. Dass der also unser Freund ist. Ne? Mhm. Und ich habe dann eben mir gedacht, naja, das noch schöner wäre, wenn das eine eigene Figur wäre, also gar kein Hund oder so, sondern eben, und dann habe ich eben diesen Limbi gezeichnet, der schaut eigentlich aus wie ein weißer Teddybär ohne Ohren.
Ja, also, stimmt. Man hat ihn auf jeden Fall sofort lieb, wenn man ihn sieht.
Ja, und das ist der tolle Trick, weil es gibt auch noch andere Modelle fürs limbische System. Es gibt zum Beispiel Chip Heath, der stellt sich das limbische System vor wie einen Elefanten. Mhm. Der will diese enorme Kraft des limbischen Systems darstellen. Mhm. Und wir mit unserer Großhirnrinde sind praktisch so ein kleiner Mensch, der da oben auf dem Elefanten sitzt. Aber das hat mir auch nicht gefallen, weil ich glaube nicht, dass es so ist. Also meine ganz allerwichtigste Botschaft ist die, wir brauchen beide. Also wir brauchen unsere Großhirnrinde und die Großhirnrinde ist, das sind sozusagen wir als Mensch. Also die Großhirnrinde hat keine, die zeichne ich nicht als Figur, sondern das ist, sind wir selber. Also das sind halt Menschen. Und wir haben in unserem Inneren dieses uralte limbische System. Das ist eben der Limbi, dieses Haustier. Und den Limby zu quälen und als inneren Schweinehund zu betrachten, den irgendwo zu irgendwas zu zwingen, wenn er nicht mag, das funktioniert nicht. Das geht einfach physiologisch nicht. Das kann man von allen Neurowissenschaftlern lernen. Und das ist eben meine Botschaft, mit Limby zusammenarbeiten, mit Limby kooperieren, die Ziele so formulieren, dass sie Limby einleuchten. Und so gehen wir alle mit unseren, ja, mit Hunden, mit Haustieren um, dass wir merken, wir müssen mit denen irgendwie, ja, in Einklang kommen, ne? Wir dürfen aber auch nicht jetzt unserem Haustier alles überlassen. Der darf nicht der heimliche Herrscher werden.
Das ist ja, ja, das ist wie mit einem Kleinkind, ne?
Ganz
im Prinzip
genau.
Muss man den Limby genauso erziehen wie das Kind, ne?
Genau, aber eben eine sanfte Erziehung, weil es hilft nichts, ihn zu prügeln.
Ja.
Dann wird er nur noch bockiger und dann kommen wir gar nicht mehr weiter.
Genau, wenn man wirklich eine echte Kooperation haben möchte, ne, die dann wirklich auch produktiv ist und wo man auf eine gesunde Art und Weise gemeinsam vorwärts kommt, wäre das erstrebenswert.
Genau, also ein Beispiel, was ich immer gerne bringe, ist, du hast beschlossen, Sport zu treiben. Also willst abends noch eine Stunde Radfahren oder joggen oder sowas. Und jetzt ist es aber kalt, du bist irgendwie auch müde und der Limby sagt, ey, komm, das lassen wir es heute ausfallen. Auf dem Sofa liegen ist doch auch sehr schön und noch ein paar Chips und so weiter. Und dann ist eben meine Idee, und das ist tatsächlich also auch wissenschaftlich erprobt, dass wir mit Limby ja so eine kleine Zeitmaschine anwerfen und sagen, Limby, hör ich mal, stell dir doch mal vor, wir sind jetzt da draußen gejoggt oder Rad gefahren und dann kommen wir nach Hause, sind verschwitzt, und dann gehen wir unter die Dusche und dann trinken wir was Schönes. Das ist doch toll. Da fühlen wir uns doch viel besser als die ganzen Weicheier, die nur auf dem Sofa gelegen sind. Und also diese Perspektivenänderung, das ist praktisch der Königsweg, dem Limby umzugehen. Man nennt es in der Psychologie die Neubewertung. Also das bilde ich mir ein, dass ich das mittlerweile kann. Ich treibe immer noch nicht genug Sport und ernähre mich auch noch immer nicht vollständig, richtig und so weiter. Aber ich bin gesund und bin da, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ich bilde mir ein, dass das mit dieser sanften Art beruht, mit meinem eigenen emotionalen Gehirn, eben diesem limbischen System umzugehen. Ich habe mal einen Philosophen kennengelernt, den Wilhelm Schmid, ein sehr, sehr freundlicher Franke, der in Berlin lebt. Und der hat ganz wunderbare Bücher geschrieben. Und eins handelt über die Selbstfreundschaft.
Ah.
Also, dass man mit sich selbst befreundet sein soll und nicht sich selbst im Clinch liegen oder sich selber scheiße finden. Das ist ja auch sehr verbreitet.
Ja, ja.
Und übrigens, ich glaube auch, dass wir viel Selbsthass, dass wir den projizieren auf die Welt, auf die Natur. Mhm. Ich denke, ich habe eine ganz eigene Sicht auf den Klimawandel und auf das alles, was uns da begegnet. Ich weiß nicht, ob das, können wir es machen, oder?
Was denn?
Ja, mal so über Klimawandel reden, ja, bei der Kraft des Lachens auch mal über den Klimawandel reden.
Ja, ich glaube, das wäre dann schon eine eigene Podcast-Folge. Also ich denke, du kannst jetzt ein, zwei Sätze sagen, damit wir jetzt nochmal eine Idee haben, was du meinst. Aber sonst verlassen wir ja unsere Informationsgeschichte noch über das Limby-System.
Ja, ja, stimmt.
Aber es ist spannend. Aber wir können uns ja nochmal treffen und dann nochmal solche Sachen besprechen. Aber
nur ganz schnell, es hat was zu tun mit dem Limby. Also ich merke, dass die meisten Menschen glauben ja nicht mehr an Gott. Also ich bin überzeugt davon, dass sich auch der Glaube wandelt, dass sich unser Gottesbild weiterentwickelt. Aber viele Leute, die haben da überhaupt kein Gottesbild mehr und sagen, also das mit Gott, das haut alles irgendwie überhaupt nicht hin. Aber dieses alte Bild von einem übermächtigen, riesigen, strafenden Gott, das ich Gott sei Dank überwunden habe, dieses Bild taucht wieder auf in weltlicher Form, und zwar als Natur. Menschen sagen dann zum Beispiel, der UN-Generalsekretär hat mal gesagt, die Erde ist wütend auf uns Menschen, weil wir Menschen die Erde zerstören. Und deswegen schlägt die Erde zurück mit Hurricanes, mit Überschwemmungen, Dürren und so weiter. Das finde ich eine ganz furchtbare Projektion, wie dass Gott uns straft, dass wir von Anfang an Sünder sind und dieses ganze schreckliche, gruselige Gottesbild, was so jüdisch-christlich sich da durchgesetzt hat. Ich bin überzeugt, dass Jesus ein ganz anderes Gottesbild hatte. Okay, aber jetzt mache ich die Klammer zu und wir kommen zurück zum limbischen System und zum Wort Glück, glaube ich, gell?
Ja, genau. Das Buch heißt ja Limbi, der Weg zum Glück führt durchs Gehirn. Und da habe ich mich auch nochmal gefragt, Glück ist ja auch so ein dehnbarer Begriff. Ne? Das kann man ja auch ganz unterschiedlich erklären, was für ein Glück bedeutet. Mich interessiert natürlich, was du darunter verstehst.
Ja, es gibt im Limbi-Buch da auch ein eigenes Kapitel, was ist eigentlich Glück, wo ich den Begriff ganz ausdrücklich problematisiere. Ganz hinten in unserem Simplify-Buch, da featuren wir ein Persönlichkeitsmodell, das Enneagramm. Meine Frau, die war Verlagslektorin im Claudius Verlag und hat dort das erfolgreichste Buch über das Enneagramm entdeckt, herausgegeben, also betreut. Der Autor ist ein guter Freund von uns gewesen, Andreas Ebert, der ist leider gestorben Anfang dieses Jahres. Oh. Und ein amerikanischer Franziskanerpater, Richard Rohr, der ist noch am Leben, USA. Und die haben das Enneagramm geschrieben. Das Enneagramm ist wahrscheinlich ein ganz altes Modell. Und zwar sind es 9 Persönlichkeitstypen. Also jeder von uns ist einer von diesen 9 Typen. Mhm. Und zwar ist es 3x3. Also es gibt Kopfmenschen, Herzmenschen, Bauchmenschen. Ich sag mal nur ganz schnell die 9 Arten von Glück, die hinter diesen Enneagrammtypen stecken. Also es gibt tatsächlich einen Typ, der Typ Nummer 7. Und der bin ich, da bin ich überzeugt, dass ich dazu gehöre. Und dessen Lebensziel ist wirklich, ich will glücklich sein. Aber dann gibt es zum Beispiel einen, der Nummer 6, der sagt, ich will meine Pflicht tun. Das ist das Tiefste, was ich erreichen will. Der Nummer 5 sagt, ich will mich und die Welt verstehen. Die Nummer 4 sagt, ich will anders sein als die Masse. Das ist mein höchstes Glück. Der 3er sagt, ich will Erfolg haben. Die 2 sagt, ich will gebraucht werden. Die 1 sagt, ich will mich richtig verhalten. Die 9 sagt, ich will zufrieden sein. Die 8 sagt, ich will stark sein. Das ist mein Lebensziel. Das heißt für mich Glück. Mhm. Und einige von diesen Typen, die haben dann auch wirklich Probleme mit dem Wort Glück. Ja? Also jemand, der sagt, ich will gebraucht werden, der sagt, ich will nicht persönlich glücklich sein, ich will Glück für andere schaffen. Ja, das ist mir wichtiger als mein persönliches Glück. Und ich kann all diese Typen verstehen. Und alles von denen ist auch irgendwie in einem auch noch mit drin. Da habe ich auch eindrucksvolle Menschen erlebt, die zum Beispiel sagen, als Eltern müssen wir dafür sorgen, dass unsere Kinder stark sind, dass sie fürs Leben gestärkt sind. Und das ist nicht das höchste Ziel, dass sie die ganze Zeit glücklich sind. Sondern um gestärkt zu sein fürs Leben, muss man auch durch die eine oder andere harte Phase durchgehen. Mhm. Also leuchtet mir alles ein, ne? Mhm.
Ja, wie du schon sagst, letztendlich steckt von allem, man kann ja nicht ganz genau so trennen, steckt in einem drin, aber diese Schwerpunkte, das ist sicherlich nochmal interessant, sich das anzugucken, ne?
Ja. Also ich denke, das muss man auch beim Lach-Yoga, bei der Kraft des Lachens, muss man sich das auch immer klar machen. Es könnte sein, dass es auch mindestens 9 verschiedene Arten gibt zu lachen. Also ja. Es gibt zum Beispiel ein Lachen, das stark ist. Ja? Also wo man dem Feind, dem Gegner ins Gesicht lacht und aus Überzeugung. Also das ist zum Beispiel jetzt, glaube ich, ein Lachen, was man in Diktaturen braucht. Und da gab es ja auch immer so ja, Witze, die sich halt gezeigt haben, was der angeblich Starke, was der für schreckliche Schwächen hat. Und über die kann man lachen.
Genau.
Ja, und da ist das eine Riesenpower.
Ja. Ja, auch ein wichtiges Ventil. Ne? Das dient ja auch wirklich als Ventil. Ne?
Absolut.
Das finde ich ja auch mal so spannend. Ich habe ja mal so diese Formulierung entwickelt, Lachen ist Motor, Anker, Ventil und absolutes Lebensmittel. Weil ich denke, es hat so unterschiedliche Wirkung und kann so unterschiedlich eingesetzt werden. Und es kann positiv sein, ein zugewandtes Lachen, und es kann ein Auslachen sein. Also das Spektrum ist da wirklich sehr, sehr groß. Genau. Und sich darüber bewusst zu werden, ist auch wichtig. Na, auch wie man es betont. Also manche haben so ein auslachendes Lachen und es ist ihnen gar nicht bewusst, weil sie es aus einer Verlegenheit, aus einer Unsicherheit heraus machen und merken gar nicht, dass sie dabei jemand anderen verlachen. Mhm. Also ich habe das schon in meinen Lachclubs so mitbekommen, wo ich gedacht habe, oh, halt mal, Vorsicht, ne, das ist jetzt nicht das, was wir hier wollen. Mhm. Und das muss man ja erst mal verstehen und unterscheiden und hören, ne?
Ja, oder ja. Es gibt ein Lachen so in so doofen Konfliktsituationen. Also ich merke zum Beispiel, wie jetzt, ich sage jetzt mal wir Deutschen, ich sage das ungern, aber sozusagen Deutschland als Bürokratie, als Organisationssystem ist ja auch oft strukturell humorlos. Wenn dann irgendwas verboten wird oder, also ich habe ein paar, leider nur ein paar so Situationen in Erinnerung, wo da streitest du dich halt rum mit irgendeinem Beamten über irgendeine blöde Vorschrift und die er versucht durchzusetzen, weil das seine Pflicht ist. Und wenn man es dann schafft, das ist so wunderbar, wenn man es schafft, dass wir beide darüber lachen können, was jetzt da gerade passiert, dann hast du eine Chance, dieses Schlupfloch zu finden, wie man dieses vielleicht früher mal gut gemeinte Gesetz, was mittlerweile eine furchtbare Belastung ist, ja, wie man das umgehen kann. Und das ist jetzt lebenswichtig für uns. Also ja, wir wollen ja grüne Energien. Und also jeder, der das versucht hat, grüne Energien zu nutzen, der steht ja sofort vor irgendeiner Vorschrift, dass es nicht geht. Mhm. Und irgendeinem Nachbarn, der dagegen ist. Und das ist Wahnsinn. Und da brauchen wir wirklich die Kraft des Humors, des Lachens, dass wir sagen, komm, jetzt geh du mal einen Schritt zurück, geh du mal ein bisschen runter von meinem Thron und ich gehe von meinem auch runter und dann einigen wir uns und machen das pragmatischer.
Lass uns doch an dieser Stelle gerade mal die Humorbrille machen.
Genau.
Das finde ich auch immer wieder wichtig. Ne? Der Humor, der hilft bei so vielen Komplikationen und auch, wie du schon sagst, wenn man zusammen drüber lacht, wird es besser oder der Perspektivenwechsel wird dadurch eher möglich, dass man wieder neu und anders gucken kann. So simpel wie die Übung ist, sie kann durchaus eine Menge bewirken. Dazu möchte ich dich und die HörerInnen bitten, mitzumachen, dass wir auf jeder Hand den Daumen und den Zeigefinger zusammennehmen. Dann haben wir zwei Brillengläser. Dann nähern wir diese vier Fingerkuppen langsam an. Klack, wie ein Magnet hängen die dann zusammen. Dann haben wir eine Humorbrille. Die können wir uns dann vor die Augen halten und mal durchschauen. Oh, da sieht die Welt doch schon gleich ganz anders aus. Und dann kann man auch versuchen, die Hände dann so rumzudrehen, dass die Handrücken nach vorne zeigen. Da kann man gleichzeitig sich noch die Unterarme und Hände mobilisieren bei. Steht die Humorbrille auf dem Kopf. Und dann kann man so auch noch mal durchschauen.
So. Oh Gott, ich versuch's gerade.
Das ist gar nicht so einfach, ne? Genau, zueinander die Handrücken zu sich drehen und dass dann die Handflächen nach oben schauen und dann zeigen die Handrücken sogar noch nach vorne. Genau, also eine ganze Runde drehen mit den Händen.
Okay, jetzt habe ich das. Aber nicht die Hände über Kreuz, das können wir auch noch machen.
Ja, genau, also die Fantasie kann man da schön weiter ausspinnen. Und dann, du hast eben auch viele Sachen angesprochen, die ja gar nicht so leicht sind, die uns oft belasten. Und da hat Lach-Yoga auch so eine wunderbare Übung, Ballast abwerfen. Und zwar geht es so, dass wir die Arme wie einen großen Ball halten und sagen, das ist die Welt, also die Erdkugel, das ist die Welt. Dann nehmen wir die beiden Hände auf unser Brustbein, das bin ich. Und dann rütteln und schütteln wir uns ganz dolle. Und alles, was mich rüttelt und schüttelt, werfe ich lachend hinter mich. Da mache ich mit den Händen eine Geste, dass ich alles über die Schulter nach hinten wegwerfe und dabei lache. Können wir mal zusammen machen. Das ist die Welt, die Arme rund. Das bin ich, Hände aufs Brustbein. Und dann alles, was mich rüttelt und schüttelt, schütteln wir uns. Alles, was mich rüttelt und schüttelt, werfe ich lachend hinter mich. Ja, noch einmal. Das ist die Welt. Das bin ich. Und alles, was mich rüttelt und schüttelt, werfe ich lachend hinter mich. Ja. Ja, dem Ganzen eine Leichtigkeit geben.
Du, das ist für was ganz Limbisches, was du da machst.
Ah, schön.
Weil der Haupterforscher von Limbi, Antonio Damasio, ein Portugiese, der es in den USA lehrt, der hat ein Wort entwickelt, das sind die somatischen Marker. Mhm. Also es beruht darauf, wie vermittelt jetzt das limbische System seine Botschaften an uns? Also wie der Limbi drauf ist, das spüren wir nämlich nicht in unserer Großhirnrinde, in unserem Verstand, sondern Limbi verwendet dafür den Körper. Also Soma, somatisch, Soma, der Körper, Marker, die Markierung. Also wenn dir der Rücken wehtut, wenn du eine Verspannung hast in den Schultern, wenn du Kopfweh hast, wenn der Magen wehtut, die Gelenke etc., dann kann das eben sehr häufig eine Botschaft vom Limbi sein, also von unserem emotionalen Gehirn. Das will uns damit etwas mitteilen. Und diese somatischen Marker, das haben wir eben gerade jetzt gemacht mit der Übung, diese somatischen Marker funktionieren in beiden Richtungen. Also wenn wir etwas Positives mit unserem Körper machen, dann hat es auch Rückwirkungen auf unser emotionales Gehirn.
Und ja, super.
Ich habe das jetzt gerade gespürt, wo ich das hinter mich geworfen habe, die Welt und die ganzen Sorgen, dann haben sich bei mir die Schultern entspannt.
Ah, schön.
Und so am Hals, habe ich gleich gemerkt.
Ah, super.
Und ich predige da sozusagen in dein Feld und schlage noch eine Übung vor. Und zwar, wie kann man am besten, kann man die machen, wenn man sich abends schlafen legt, dass man lächelt. Beim Einschlafen lächelt. Und zwar richtig lächeln. Also man kann lächeln. Wir dürfen natürlich auch tagsüber lächeln. Wir dürfen auch tagsüber lachen. Am Abend beim Einschlafen ist es ganz besonders wirksam. Kannst aber am Tag auch schon mal trainieren natürlich. Und zwar, wenn du jetzt lächelst, und zwar entspannt lächelst, man kann das Gesicht ja so verzerren, ne? Dass es so wie Lachen ausschaut, aber dann merkt man, die Augen lachen noch nicht mit. Mhm. Es gibt auch das sogenannte Corona-Lachen. Also wenn man einen Mundschutz vor dem Mund hat, dann musst du ja so lachen, dass man das auch sieht ohne Mund. Mhm. Und du kennst es vielleicht. Also wenn Leute wirklich entspannt lächeln, dann merkt man das auch an ihren Augen.
Auf jeden Fall.
Ja, vor allem unter den Augen, diese Ringmuskeln, die wir um die Augen haben. So, und wenn man also am Abend so lächelt beim Einschlafen, dass man wirklich entspannt lächelt, dann drücken diese Lächelmuskeln auf Sensoren, die wir in unseren Gesichtsmuskeln drin haben. Und die sind direkt mit dem limbischen System verbunden und melden, alles ist gut, alles ist okay. Also gerade wenn man so grübelt beim Einschlafen, was morgen schrecklich kommt und was man heute falsch gemacht hat und so weiter, das geht dann fast nicht mehr. Also es ist eigentlich die beste Einschlafübung ever. Es ist so simpel. Einmal hat wo ich das beim Vortrag erzählt habe, hat einer dann gerufen, Herr Küstenmacher, wie lange muss ich denn dann lächeln? Und dann habe ich gemerkt, ich schlafe mittlerweile lächelnd ein. Also ach, es
schön.
Ist einfach easy.
Schöne Vorstellung. Ja, das finde ich nochmal spannend. Danke, dass du das nochmal so explizit zu dem Einschlafen sagst, weil beim Lachyoga sagen wir ja auch immer, Mundwinkel hochziehen, schon diese motorische Leistung bringt uns in gute Stimmung, weil dann eben der Musculus zygomaticus major auf den Nerv drückt, der dem Gehirn signalisiert, der Mensch ist fröhlich, auch wenn es noch nicht stimmt. Ne, deshalb sagen wir immer fake it until you make it. Also mach es so lange, bis es stimmt.
Das habe ich noch nicht gehört. Wie heißt der?
Musculus zygomaticus major.
Zygomaticus.
Musculus zygomaticus major, der drückt dann auf diesen Nerv. Also das ist hier am Kiefer entlang, ist der, ne, so ein Muskel, der dann angespannt ist, wenn wir die Mundwinkel hochziehen. Und dann gibt es diesen Impuls ans Gehirn. Der Mensch ist fröhlich, also so ist immer unsere Vorstellung, dass dann die Endorphine ausgeschüttet werden.
Genau.
Und dass wir dann wirklich heiter werden dadurch. Ne? Mhm. Und das jetzt nochmal so explizit zum Einschlafen zu nehmen, das ist ja eine schöne Vorstellung. So diese Entspanntheit, dass dann die Sorgen gar nicht mehr so da sein können. Ja, danke für diesen Tipp. Ja, bist du noch da?
Bin noch da. Ich denke an den Musculus zygomaticus major.
Ah.
Der mich jetzt begleiten wird.
Ja, aus diesem, ich fand das immer so, dass es sich anhört wie so eine Zauberformel. Ne? Da habe ich dann ja auch eine Lach-Yoga-Übung draus gemacht, dass man sich grimmig anschaut, so zusammen, einer guckt grimmig, ne? Und der andere sagt dann Musculus, Zygomaticus, Major, Hex, Hex. Und in dem Moment, gehen die Mundwinkel hoch und die Welt ist wieder in Ordnung. Ach, schön. Da fällt mir auch der Chemiebaukasten ein. Du hast geschrieben in deinem Buch Emotionen sind Limbis Stärke und hast von einem Chemiebaukasten gesprochen. Was hat es damit auf sich?
Also das ist so sensationell, wo ich das entdeckt habe. Also das ist so der Hammer. Das ist fast so mein Hobby geworden, dass wir durch Gedanken praktisch die Botenstoffproduktion von unserem limbischen System beeinflussen können. Also man muss sich das limbische System vorstellen, das sind auch so ein paar Drüsen sind da drin, also die können Stoffe produzieren. Und nehmen wir nur als Beispiel das Dopamin. Dopamin entsteht, wenn wir uns auf etwas freuen, was in der Zukunft liegt. Also wenn du sagst, ah, heute Abend kommt dieser tolle Film oder morgen treffe ich mich mit einem Menschen, den ich sehr mag oder heute Mittag esse ich meinen absolutes Lieblingsessen. In dem Moment, wo du das denkst, beginnt schon die Dopaminproduktion. Dopamin ist ein schmerzlinderndes, euphorisierendes, leicht euphorisierendes Mittel. Wenn man das mal raus hat, dann merkt man rückwirkend, wo man das schon eingesetzt hat. Also ich habe das dann gemerkt, dass ich das irgendwann in meiner Schulzeit entdeckt habe, dass wenn ich mich positiv zu einem Schulfach einstelle. Also wenn ich sage, ich mag jetzt diese Aufgabe, es klingt wirklich verrückt, aber dann fällt mir es leichter, dann bin ich besser drauf und dann geht die Arbeit wie von selber. Mhm. Und ganz viele Schüler haben vor allem das Gegenteil gelernt. Die wissen, jetzt kommt dieses Scheißthema, dieses blöde Thema vom Aufsatz. Ja, boing, in dem Moment fällt dir nichts mehr ein, ja, weil der Limbi, der produziert halt kein Dopamin, kein Flux. Ja.
Da kommt aber kein Flow.
Genau, aber wenn du sagst, so doof ist doch dieses Thema gar nicht, ja, aber nein, das ist, gerade in unserem Schulsystem ist das wirklich ganz, ganz schrecklich, also das zum Teil negativen Vorteile, das befördern ja manchmal die Lehrer sogar selber. Also ich erinnere mich noch an Mathelehrer, die selber gesagt haben, dass Mathe ein langweiliges Fach ist. Oder ein Fach, was zu schwer ist für mich. Nur er, der hat Mathe studiert, der kapiert es. Aber wir Idioten kapieren es nicht. Und wenn du mit so einer Einstellung an die Leute rangehst, also dann ist das der Tod im Topf. Also das ist klar, dass es nicht funktioniert. Ja. Diese positive, ja, was ist das, eine Selbstprogrammierung? Und ich bin jetzt so ein richtiger Sammler geworden. Was gibt es für kleine Dopaminquellen, die wir erschließen können? Und es sind oft ganz kleine Sachen. Also ich sage mal ein paar Beispiele. Ich kenne eine Frau, die hat mir erzählt, das war noch lange vor Corona, sie geht so gerne ins Büro, weil sie da bewundert wird für ihre schönen Schuhe. Die hat natürlich einen Haufen Schuhe und so weiter. So, und dann habe ich die mal getroffen. Sie geht nicht nur wegen der Schuhe ins Büro, aber das ist halt der Kick, ja, der ihr jeden Morgen ein Lachen auf die Wangen zaubert. Und dann, als sie im Homeoffice war in der Corona-Zeit, da hat sie dann gemerkt, ja, sie zieht sich auch schöne Schuhe an, wenn sie am Computer sitzt und die Leute nur ihr Gesicht sehen. Aber das ist für sie selber wichtig. Ne? Mhm. Oder ich war bei Zimmerleuten, die ja mit Holz arbeiten und häufig unter schweren Bedingungen, weißt, wenn es kalt ist oder heiß, zu heiß und es regnet oder so. Es kann ganz schön scheiße sein, dieser Job. Aber alle haben mir gesagt, was sie lieben, ist der Geruch von frisch geschnittenem Holz. Mhm. Und das ist insofern auch einleuchtend. Das Sinnesorgan, was die kürzeste Verbindung hat zum limbischen System, ist die Nase. Also wir können es in Limbi, wenn du an deine Nasenwurzel da zwischen den Augen fasst, da ist es eigentlich jetzt nur noch, sind noch 2 Zentimeter und dann bist du im Limbi. Dann bist du im limbischen System.
Dahinter sitzt das limbische System.
Genau, also es ist in der Mitte von unserem Kopf, aber es ist sozusagen eher nach vorne geschoben.
Ah ja.
Also tolles Experiment ist, wenn man mal in so einem Drogeriemarkt ist, dass man so ein Babysalbe aufmacht und riecht. Mhm. Und da macht es bei den meisten Leuten macht's Flash, Boing, Krach. Mhm. Und sie erinnern sich an die eigenen Kinder oder an irgendwelche Kindheitserlebnisse. Mhm. Und so. Das ist Wahnsinn.
Ja, wo du das gerade so sagst, ich finde das auch ganz spannend. Ich habe gestern Äpfel von einer Freundin bekommen. Und schon als sie mir das Foto von den Äpfeln vorher geschickt hat und gefragt hat, möchtest du die haben, da habe ich die sofort gerochen. Ich habe das Bild gesehen, habe sie gerochen. Geil, geil. Und als sie mir dann gebracht hat, hat sie mir die Tüte aufgehalten und hat, riech mal. Und habe ich dann meinen Kopf da reingesteckt, habe gesagt, ja genau, das riecht wie zu Hause im Garten. Das ist doch irre, was man da gleich so drauf hat, ne?
Absolut, ja. Ja. Und ich erzähle jetzt eben lauter positive Beispiele, wie man das machen kann. Also zum Beispiel, ja, wenn man sich belohnt, also ich kenne zum Beispiel wenig Jogger, die wirklich gerne joggen, aber die hören halt dann Musik dabei oder, weil Laufen ist ja auf Dauer wirklich langweilig, aber dann hören sie Musik oder hören deinen Podcast und was weiß ich nicht alles. Und so kann man sich eigentlich aus so lauter kleinen Belohnungen doch ein wahnsinnig schönes Leben zusammenbauen. Und viele machen es eben nicht, sondern programmieren sich eher negativ. Hm. Die sagen sich, morgen kommt wieder dieser super blöde Kunde. Ja? Oder jetzt muss ich noch mit diesem langweiligen Typen mich unterhalten. Dann gibt es ja auch diese Programmierungen, ich finde das immer so komisch bei den Radiosendern, die sagen immer, ja, bald kommt das Wochenende und dann ist die schreckliche Arbeit wieder vorbei.
Genau, es wird einem so suggeriert, ne?
So blöd. Also ich liebe meine Arbeit so, ich finde es dann eher schade, wenn's Wochenende kommt.
Ja, und ich finde das immer wieder so wichtig, was du da jetzt auch gerade so alles sagst, macht ja nochmal wieder so deutlich, was wir für einen eigenen Einfluss haben, ne? Und wo wir uns schützen können, weil wir sensibilisiert werden, was uns suggeriert wird und auswählen können, will ich das jetzt glauben, möchte ich es anders denken, ne, und selber immer wieder sich auch zu kontrollieren, also dazu möchte ich wirklich ermuntern, sich immer wieder selber zu kontrollieren, wie in so einem Garten, wo du Unkraut jätest, so zu gucken, was will ich gar nicht mehr denken, was soll denn da raus oder was, wie möchte ich es anders denken, und da gibt es dieses wunderbare Mudra-Mantra, diese guten Gedanken, weil es gibt ja auch diesen Spruch, auf Dauer nehmen die Seele die Farbe deiner Gedanken an, also es wirkt sich ja auf unser gesamtes System aus, ne? Und dieses Mudra-Mantra möchte ich dir gerne vorstellen, auch den Hörer und Hörerinnen, falls sie es noch nicht kennen, dass wir die Hände zur Namaste-Haltung führen, also die flachen Hände zusammenbringen, Fingerspitzen nach oben. Und die Fingerspitzen gehen dann einmal zur Stirn, tippen einmal an die Stirn, dann tippen die Fingerspitzen einmal an den Mund und dann führen wir die Hände zum Herz und dabei sagen wir gute Gedanken, gute Worte, gutes Herz. An die Stirn tippen, gute Gedanken. An den Mund gute Worte, gutes Herz. Gute Gedanken, gute Worte, gutes Herz. Achte auf deine Gedanken, achte darauf, was du sprichst. Und das macht was mit unserem Herz. Und prägt wieder die neuen Gedanken und die neuen Worte. Ne? Also das finde ich so wichtig, weil das ist so, ne, du hast es ja eben nochmal so deutlich gemacht, wie stark wir da auch an diesen Baukasten mitbauen können. Und was es für eine Wechselwirkung hat auf uns selber und auf die anderen und was wir in die Welt bringen, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Geschichte.
Ja, sehr gut.
Ja, du hast vorhin noch was gesagt, wo mir eingefallen ist, was ich dich total gern noch fragen möchte, mit dem Placebo und Nocebo. Das hat ja auch diese Geschichte, wo wir einen eigenen Einfluss wieder drauf haben. Und ich als Physio-Akupunkttherapeutin interessiere mich halt wirklich sehr auch so für den Bereich Schmerz. Wie können wir auf den Schmerz eine Auswirkung haben? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass das Dopamin auch eine Schmerzlinderung hat. Was spielt jetzt der Limbi dafür eine Rolle? Und was hat das mit dem Placebo und Nocebo auf sich?
Also ich finde, die einfachste Vorstellung ist, Schmerzen sind ja Signale von Sensoren. Also wenn ich mir in den Finger schneide oder wenn mir ein Knochen bricht oder ich meine Niere nicht arbeitet oder so, dann werden damit Sensoren, die senden einen Impuls über die Nervenbahnen durch den Rückenmarkskanal, da landen die alle irgendwann. Und die Zentrale, also wo die dann landen, am oberen Ende der Wirbelsäule, dort sitzt das limbische System. Also alle diese Schmerzsignale müssen erstmal durch das limbische System. Und das limbische System ist optimiert auf ganz schnelle Impulse. Also da wird nicht drüber nachgedacht, sondern da wird sofort gehandelt. Weil es ist ja wichtig, wenn du dir einen Finger schneidest, dass du den Finger aus dem Gefahrenbereich bringst. Es gibt natürlich nicht nur so starke, krasse Schmerzen, sondern auch so allmähliche. Und jetzt stelle ich mir so vor, dass der Limbi, der sitzt praktisch an einem Regler, wie er die Schmerzen, die über die Nervenbahnen kommen, wie er die weitergibt. Also Dopamin zum Beispiel ist ein Stoff, der wirkt auf diese Schmerzzentrale. Und ein Sportler zum Beispiel, der jetzt unbedingt durchs Ziel möchte, der wird mit Endorphinen, Dopamin, anderen Testosteron, anderen Sachen versorgt, damit die Schmerzen, die er gerade erleidet, während dieses Laufs oder während der Sportart, dass es weniger weitergegeben wird ans restliche Gehirn, sodass er also durchs Ziel kommt. Ja. Also der Limbi hat eben die zentrale Steuerung darüber. Und manchmal gibt Limbi auch Schmerzen besonders hochdosiert weiter, weil er uns damit eine Botschaft vermitteln will. Also ein Rückenschmerz gibt Limbi vielleicht manchmal übertrieben weiter, weil er uns aufwecken will und sagen will, nee, trag nicht so schwer, mach das nicht mehr, leg dich hin, du musst dich jetzt relaxen. Der Placebo-Effekt, der sitzt eben auch dort oben, in diesem Verbund von limbischem System und Großhirnrinde. Wenn du eine ganz tolle Geschichte, da habe ich von Krankenschwestern ganz tolle Sachen gehört. Also wenn du eine überzeugende Geschichte hörst, warum diese große grüne Tablette jetzt deinen schrecklichen Rückenschmerz bekämpfen wird, dann kann der Limbi tatsächlich diesen Schmerz eindämmen, ja, auch wenn es ein Placebo ist. Oder der Nocebo-Effekt ist ja, also dass du erzählt bekommst, dieser Funkmast da drüben auf dem Hochhaus, der sorgt dafür, dass du unentwegt Kopfschmerzen hast. Also dann empfindest du einen Schmerz, den du dir selber erzeugst. Also, weil dann stellt sich heraus, der Funkmast war gar nicht eingeschaltet oder der hat überhaupt nicht diesen Effekt. Aber du hast ihn dir, ja, du hast ihn dir assoziiert. Und dann gibt es auch ein paar ganz besondere Verfahren. Der Fabrizio Benedetti aus Turin, der hat es entdeckt, dass zum Beispiel Valium nur hilft, wenn du weißt, dass du es genommen hast.
Ah.
Also Valium ist kein Placebo, aber der Stoff von Valium wirkt nur, wenn praktisch die Gehirnschranke das geöffnet hat. Also wenn du weißt, aha, jetzt bin ich offen dafür, jetzt kommt ein beruhigendes Mittel, dann wirfst du es ein und dann wirkt es. Wenn du jetzt jemand, der ganz unruhig ist, wenn du dem also Unmengen Valium ins Essen mischt, das hat keinen Effekt. Ich weiß gar nicht, ob Valium noch erlaubt ist. Also das sind fantastische Effekte. Und ich habe neulich auch gerade wieder mit so einem Pharma-Menschen gesprochen, der hat gesagt, also diese Placebo-Effekte sind zum Teil so enorm, dass man in der Medizin da auch immer mehr mitarbeitet. Also, dass man die ernst nimmt. Also, das ist nicht nur so ein eingebildeter Schmerz oder sowas oder eingebildete Heilung, sondern es funktioniert wirklich. Also, wir sind eben ein ganzheitliches Wesen. Ich habe selbst also schon Erlebnis von sozusagen Selbstheilung hinter mir, wo ich gemerkt habe, ich habe das durch die Kraft meiner Gedanken, meiner Emotionen, habe ich mich geheilt.
Ja, ich denke, das zeigt es, ne? Das ist wirklich die Kraft der Vorstellung, ob es jetzt ins Positive wie ins Negative. Deshalb war mir das wichtig mit den beiden, Placebo, Nocebo. Ich finde das immer wieder so fantastisch zu sehen, was wir mit unserer Stärke, wo wir die Gedanken hinlenken, welche Visualisierungen wir haben, da wird ja mittlerweile auch viel mitgearbeitet, dass da wirklich eine richtige Power drin steckt, die wir nutzen können und die dann halt bewusst einsetzen. Positiv oder negativ. Ne? Wir haben die Wahl. Und das finde ich immer wieder das Tolle, was wir im Lach-Yoga ja auch immer wieder versuchen, so zu transportieren, wie viel wir selber machen können, wenn wir das wollen, ne? Wenn wir uns die Erlaubnis dazu geben, wenn wir uns wandeln möchten, transformieren möchten. Also das, ja, das finde ich großartig. Und dazu würde ich gerne auch noch eine Sache mit dir ansprechen, das Limbisieren einer Gesprächsrunde. Das hat mir nämlich auch so gut gefallen, was du da geschrieben hast, weil da sehe ich mich bei meiner Arbeit auch oft mit konfrontiert und habe das für mich irgendwann mal verstanden, dass ich gedacht habe, meine Güte, der Patient kommt, Er jammert mir vor, wie stark doch die Parkplatzsuche genervt hat und wie blöd das mal wieder ist. Überall stehen die Autos rum. Und dann redet er noch mal 5 oder 10 Minuten darüber. Er liegt schon auf der Behandlungsbank immer noch und ich bin immer drauf eingestiegen. Ja, furchtbar. Uns ist ja auch gerade Markt. Bla, bla, bla. Wo ich irgendwann gedacht habe, sag mal, der hat doch jetzt einen Parkplatz gefunden, sonst wäre er doch gar nicht hier. Wir könnten uns doch jetzt mal freuen. Und das Thema ist doch eigentlich erledigt. Und habe dann irgendwann angefangen, nein, da steige ich gar nicht mehr drauf ein. Es nervt mich, der nächste Patient kommt, gleiches Thema. Ich will das nicht mehr. Oder übers Wetter. Oder. Es gibt ja viele Themen, die sich dann wiederholen. Und habe gemerkt, nein, der Patient bleibt in seinem Stress, obwohl es schon längst vorbei ist, die Situation. Ich komme in Stress, mit dem ich gar nichts zu tun habe. Und die Zeit vergeht. Wir könnten sie sinnvoller nutzen. Mhm. Und habe dann überlegt, wie kann ich es denn machen? Am Anfang habe ich dann den Fokus drauf gelenkt und habe gesagt, ja, aber du hast doch jetzt einen Parkplatz. Mhm. Aber dann war ja trotzdem noch Thema Parkplatz. Und irgendwann habe ich gedacht, ach, ich lenke mal gleich ganz um. Mit was kann ich dann heute was Gutes für dich tun? Oder ja, irgendwas anderes, was damit gar nichts zu tun hat. Und so einen richtigen Break zu setzen, ohne dass ich, das war ja vorher die Sorge, schneide ich dem das Wort ab, bin ich jetzt unfreundlich? Ne? Also diese Thematik, die da ja alle so reinspielt. Ja, und du hast dann das nochmal so schön beschrieben mit dem Limbisieren der Gesprächsrunde. Du hast das geschrieben, dass man halt nicht auf die Probleme schaut, sondern nach der Lücke. Ne? Wo kann
ja,
man
das ist ganz wichtig, ja. Also auf die Lösung. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel ist ein Training macht man fürs Autofahren. Wie geht man um in Notfallsituationen? Sicherheitstrainings und die funktionieren so, wenn man jetzt zum Beispiel von der Straße abkommt und dein Auto schleudert irgendwie auf Bäume zu, dann machen wir meistens Folgendes, dass wir auf die Bäume schauen und sagen, ach du Scheiße, der große Baum. Dann trainiert man, nicht auf den Baum zu schauen, sondern auf den Raum dazwischen. Suche die Lücke. Dieses Training ist ja eine Leistung der Großhirnrinde, also des Verstandes. Ich vergleiche das immer mit einer App. Also wir installieren sozusagen in unserem Gehirn eine App, so wie wir eine App im Smartphone installieren. Und diese App heißt, schau auf die Lösung. Schau nicht auf das Problem, sondern auf die Lösung. Und wenn wir diese App installiert haben, und das ist praktisch eine Limbi-App, die läuft dann im Gefahrenfall ab. Der Idealfall der Kombination von Großhirnrinde und limbischem System. Das limbische System ist wahnsinnig schnell, intuitiv, instinktiv. Und die Großhirnrinde sucht aber das richtige Thema dafür aus. Also ich habe es dann selber mal erlebt. Also kam auf der Autobahn in Schleudern und ich weiß nicht mehr viel. Ich weiß nur, dass eine Hälfte von mir, wahrscheinlich eben die Großhirnrinde, die hat gesagt, ach du Kacke, jetzt ist es aus. Und die andere Hälfte hat gesehen, am Seitenstreifen ist eigentlich nichts los. Vor mir waren lauter Autos, ein paar schon ineinander verkeilt.
Oh.
Und ich habe nur gewusst, da am Seitenstreifen ist eigentlich Platz. Den Rest weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich hat der Limbi das gemacht. Der Limbi hat gesteuert, hat gebremst, irgendwas, dass ich dort gelandet bin. Ich bin in der Sicherheitszone gelandet. Und das, finde ich, ist eben auch wichtig. Und das gilt eben nicht nur fürs Autofahren, sondern überhaupt für den Alltag, dass wenn irgendwas Schreckliches auf mich zukommt, dass ich sage, wo ist meine Rettungszone? Wo ist eine Lücke? Wo ist der Platz für mich? Wo kann ich mich in Sicherheit bringen? Oder wo kann ich uns in Sicherheit bringen? Das führt mich dazu, dass wir übers limbische System mit anderen Menschen verbunden sein können in einer Art von Verbindung, die wir wissenschaftlich noch nicht geklärt haben, wie das funktioniert. Mhm. Und ich zeichne dann immer Limbis, die so eine Antenne haben, als hätten sie ein WLAN. Also ich glaube, dass wir Menschen ein Netzwerk haben, wo wir mit anderen Menschen über die Emotionen verbunden sind. Jeder kennt es. Wenn er in einen Raum kommt, wo Menschen sind, die nicht mit dir reden, die dich nicht anschauen, aber du weißt trotzdem über die Emotionen in dem Raum Bescheid. Du spürst sofort, ja, hier ist okay oder hier ist irgendwie blöd. Also wenn du zum Beispiel in ein Restaurant kommst, ja, man kann das auch als feindselig empfinden, wenn man merkt, ja, du bist hier falsch, die nehmen dich nicht an, du schaust irgendwie falsch aus, du bist zu alt oder zu jung für diese Gesellschaft und so. Also da haben wir ein ganz feines Gespür Und wenn man dafür mal einen Sensus hat, dann kann man das, denke ich, auch einsetzen. Da fällt mir eine Geschichte ein. Martin Luther. Das ist eine alte Geschichte. Der kleine Martin Luther war in der Lateinschule. Das war damals, also was konnten sich nur wenige Leute leisten, die Lateinschule. Und da hat der Lehrer, bevor er mit dem Unterricht angefangen hat, hat er sich vor den Schülern verneigt. Weil er sich gesagt hat, diese Typen, die hier sitzen, die werden eines Tages mal Priester, Juristen, Bürgermeister, die werden was ganz Großes werden. Und vor dem hat er sich verneigt. Und das hat die Situation ganz bestimmt positiv verändert. Wenn ich das Lehrern erzähle, dann kriegen die manchmal einen Wutanfall und sagen, ich tue mich doch nicht vor diesen Lausebengels verneigen. Aber ein paar sehen, oh, ja, das wär's. Ja.
Ja, da fällt mir gerade sowas ein, das habe ich mal gesehen, als kleines Filmchen rumgeschickt, wo eine Lehrerin vor der Schulklasse im Flur direkt an der Tür der Klasse jedes Kind persönlich begrüßt hat. Und die konnten sich aussuchen, ob sie sich voneinander verneigt haben, ob sie die Hand abgeklatscht haben oder sich die Hand, nee, eine Umarmung, genau, die drei Sachen.
Toll.
Ist das toll? Da ist doch wohl von Anfang an eine andere Stimmung in der Klasse und ein anderer Bezug. Da haben die Limbis aber gejubelt, würde ich mal sagen. Ne?
Ja. Ja, wir hatten früher hier in Germering, da gab es ein Gymnasium mit über 1000 Schülern und der Direktor kannte den Namen von jedem Schüler.
Wow, na das ist aber auch was Besonderes. Ja.
Und ja. Das hat die Schule wirklich verwandelt.
Ja, also, das glaube ich aufs Wort. Das glaube ich aufs Wort. Ja, und was wir jetzt ja auch so rausgestellt haben, ist ja wirklich diese Verbindung, die da entsteht und die ja auch sehr wohl was Gutes tut. Also da denke ich, verhalten sich Schüler garantiert sozialer, als wenn das nicht so wäre. Und dieses ganze Chemie, die Chemiebaukasten, was wir ja schon angesprochen haben, es gibt ja auch noch das Oxytocin, dieses Kuschelhormon, das, was uns so verbindet. Ne? Und das macht ja auch wieder ein ganz anderes soziales Gefüge. Ich glaube, das ist auch eine wertvolle Sache, wenn man da bewusst andockt und sich so verhält, dass das aktiviert wird.
Also Oxytocin, das wurde relativ spät erst entdeckt. Ganzen großen Entdeckungen, die haben alles in Deutschland stattgefunden, in Freiburg, in der Uni. Also der Name heißt leicht gebärend. Also das ist ein Stoff, der wird ausgeschüttet bei der Geburt. Da hat man ihn zuerst entdeckt. Der führt dazu, dass die Mutter dann ihr Kind total liebt. In Freiburg hat man auch herausgefunden, wenn der Vater bei der Geburt dabei ist, dann kriegt er auch Oxytocin.
Ah. Also
es ist nicht nur auf die Frau beschränkt. Und dann hat man eben gemerkt, ja, das ist eben, wie du sagst, Kuschelhormon, dass das also ausgeschüttet wird, wenn wir Menschen zusammen was machen. Ich war mal bei so einem Autozulieferer im Hochregallager. Da arbeiten die Menschen vollkommen für sich, da in ihren Gabelstaplern und so. Also es ist irgendwie überhaupt keine Gemeinschaft. Und dann bin ich in die Kantine da mit eingeladen worden und habe ich gemerkt, ha, das ist der Trick von der Firma. Das ist die Oxytocinbude. In der Kantine, da war es eine so tolle Stimmung, weil die Leute dann aus ihrer Einsamkeit da in dem Lager, dann kommen sie zusammen und die hatten eine so tolle, ja, Gemeinschaftskultur, ja. Also wie die da übereinander, miteinander gesprochen haben und beim Essen. Also das war einfach toll.
Na, klasse.
Das ist ganz wichtig, ne? Also,
ja.
wenn die jetzt noch alle ihr Essen einsam eingenommen hätten, dann wären die wahrscheinlich alle krank geworden. Ne?
Ja, Einsamkeit macht krank, ne? Ach, beim Essen, da fällt mir noch ein, das Essenslachsegen-Ritual. Ja, das würde ich dir doch gerne an dieser Stelle einmal vorstellen und den Hörern
unbedingt
auch. Das machen wir beim Lach-Yoga gerne, dass wir das Essen segnen und zwar mit Lachen. Und wir verbinden uns symbolisch mit der ganzen Welt. Lach-Yoga ist ja was, was in der ganzen Welt zelebriert wird. Und das ist ja was, was wir damit auch möchten, kulturübergreifend, sprachübergreifend und so weiter. Und bei diesem Ritual ist es so, dass wir mit den Händen nach links schieben und sagen ho, ho, dann nach rechts ha, ha, dann nach vorne ho, ho, dann die Hände wieder in Namaste-Haltung ha, ha. Dann gehen die flachen Hände kreisförmig über den gedachten Teller. Ha, 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 ha. Dann nehmen wir die rechte Hand und tun so, als ob wir was essen. Und reiben uns dann genüsslich den Bauch. Machen wir es nochmal zusammen. Nach links. ho, ho, nach rechts, ha, ha, nach vorne, ho, ho, namaste, ha, ha, überm Teller kreisen, ha, 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 dann essen, nam, 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 und den Bauch streichen, oh, mm, oh, ha, 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 ha. Dann gibt es auch noch den kleinen Hobbit. Der kleine Hobbit, der isst ja so gerne. Und dann möchte ich dich fragen, Tiki, was isst du am liebsten?
Bayerische Brotzeit.
Ah, dann stellen wir uns mal vor, wir essen jetzt eine bayerische Brotzeit. Njam, 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 njam. Was gehört dazu? Da gehört Brot dazu und Wurst oder was?
Brezen, Brezen. Weißwurst, Senf, Radieschen, Käse.
Und dann reiben wir uns wieder genüsslich den Bauch. Oh, der Limbi freut sich. Und dann nehmen wir noch als Nachtisch eine wunderbare Schokoladentorte. Njam, 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 njam. Ach, lecker. Ja, was ich dich unbedingt noch fragen möchte, das innere Kind, beim Lachyoga sprechen wir ja immer gerne vom inneren Kind, was wir wieder aktivieren möchten, das, was noch so unbeschwert ist, wo noch keine großen Verbote stattgefunden haben, wirklich so das Ursprüngliche, an dem docken wir an und wollen wieder fröhlich und frei lachen und handeln wie das innere Kind. Das Bild vom Limbi und dem inneren Kind, wie passt das denn zusammen?
Ja, der Limbi hat da schon viel mit zu tun. Ein Phänomen ist nämlich auch, wenn ich dann so mit Leuten spreche und die erzählen von ihrem Limbi, der Limbi ist immer jünger als der Mensch komplett. Also ich glaube, der Limbi, der altert auch, der lernt auch dazu, ist tatsächlich auch, also der hat auch ein eigenes Gedächtnis und so. Also das limbische Gehirn ist schon viel weiter entwickelt, zum Beispiel als der Hirnstamm, das sogenannte Reptilienhirn. Aber der Limbi bleibt jünger. Und deswegen, wenn Menschen mit ihrem limbischen System, mit ihrem Limbi guten Kontakt haben, also wenn sie den mögen und nicht als blöden Schweinehund betrachten, der ihnen immer nur im Weg steht, dann bleiben sie auch in einem guten Sinne jünger. Also ich bin kein Anhänger des Jugendwahns. Ich finde es gut, was wir alles lernen im Leben und dass wir an Weisheit zunehmen. Aber diese Unbekümmertheit, Unbeschwertheit, ja, ich glaube, so ein Uroptimismus, den hat schon auch das limbische System drauf. Das limbische System ist auch unser Überlebensorgan. Also der Limbi ist eine Alarmanlage, deswegen nimmt er Gefahren, Probleme übermäßig wahr. Das ist auch ein ganz wichtiges Bild, was ich immer zeichne. Der Limbi guckt auf einen Sack. Da ist so ein böse schauendes Gesicht drauf und der Sack ist ganz dunkel und das sind also die ganzen schlechten Nachrichten, die Gefahren für unser Leben, für unseren Planeten und so weiter. Und hinter dem Limbi steht ein riesiger, großer, heller Sack mit einem lachenden Gesicht, mit all den Lösungen, all den großartigen Dingen, was wir Menschen schon geschafft haben, was wir in unserem eigenen Leben vollbracht haben. Aber da schaut der Limbi nicht hin. Das ist eben, ja, lange Jahrhunderttausende in unserer Entwicklungsgeschichte war das günstig, dass wir halt auf die Gefahren gucken, damit wir also ja, sie rechtzeitig erkennen. Aber gerade jetzt in unserer Hochzivilisation kann es eben ganz gefährlich sein, wenn wir nur noch auf die Gefahren schauen und nicht sehen auf das, was wir Menschen alles schon geleistet haben und leisten können. Da möchte ich meinen Guru noch nennen, Hans Rosling. Hans Rosling war ein schwedischer Mediziner, 2017 gestorben. Der war ein Statistikexperte. Also wenn man auf YouTube nach Hans Rosling sucht, von dem gibt es einen Film, der heißt Don't Panic. Das ist das Großartigste, finde ich, was man gucken kann, weil er darstellt, wie gut wir Menschen uns eigentlich entwickelt haben, wie wir immer besser geworden sind. Aber wir sehen es nicht. Also man sieht es häufig auf seinem eigenen Fachbereich. Also zum Beispiel, was medizinisch alles erreicht wurde. Also mein Vater ist 1961 gestorben an einer Krankheit, die mittlerweile überhaupt also keine Krankheit mehr ist, weil die total geheilt werden kann, pharmazeutisch. Meine Mutter auch. Also die ist auch 1977 gestorben. Die müsste heute nicht mehr sterben. Es sind schon viele Krebsarten heilbar, die als unheilbar galten. Das sehen die Menschen oft nicht. Das sehen halt die Leute, die in dem Fachgebiet sind. Aber wie gut wir Menschen performen, ist einfach fantastisch. Wir haben auch ganz viele Umweltkatastrophen schon überstanden. Wir haben auch unsere Welt verbessert. Die Menschen gucken eben, der Limby guckt halt immer nur aufs Negative. Also zum Beispiel in Deutschland hat der Wald zugenommen. Also schon seit Jahrhunderten haben wir mehr Wald. Wir hatten mal, ich glaube so 1400, 1500, da haben wir Deutschland ganz böse abgeholzt. Und dann haben die Menschen begriffen, ja, wir müssen wieder aufforsten und so weiter. Also das sind nur so Beispiele, die mir einfallen. Aber
das heißt, der Limby guckt mehr auf dieses Sorgenpotenzial. Ich habe gedacht, der würde auch auf Lösungen schauen.
Ja, der Limby kann auf Lösungen gucken, aber da müssen wir ihm helfen. Also von der Grundeinstellung ist Limby eher ein Pessimist. Also er ist die Alarmanlage. Eine Alarmanlage muss auf Gefahren gucken. Also eine Alarmanlage darf sich nicht ablenken lassen durch allzu viel gute Nachrichten. Ist auch okay so. Ja. Aber wenn wir eben richtig das Zusammenspiel haben zwischen Großhirnrinde und dem limbischen System, dann kann man eigentlich zu einer guten Einschätzung der Welt kommen. Mhm. Das war das, wofür der Daniel Kahneman 2002 den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat, dass er diese Bias, also diese Fehlsichtigkeit vom limbischen System beschrieben hat. Der Limby guckt halt hauptsächlich auf Verluste. Der ist wahnsinnig betrübt über Negatives. Der ist sehr, sehr leicht triggerbar durch Gefahren. Und wie gesagt, das ist auch gut so. Aber das kann, gerade eben beim Thema Wirtschaft, kann das eine sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung werden. Also das haben unsere Eltern, Großeltern erlebt 1929, die Weltwirtschaftskrise, die entstand dadurch, dass die Menschen nicht mehr geglaubt haben, dass es besser werden könnte. Also und wenn alle Leute in einem Wirtschaftssystem überzeugt sind, jetzt stürzt es ab, dann stürzt es dadurch ab. Also indem wir zum Beispiel alle das Geld abheben von der Bank. Wir hatten 2008, hatten wir das auch hier in Europa. Also da gab es in England gab es Bankruns, also wo die Leute ihre Konten geräumt haben. Und in Deutschland hat es auch gedroht. Und dann hat aber durch ein Wort der Bundeskanzlerin Merkel ist es dann abgewendet worden, indem sie gesagt hat, die Konten sind sicher. Und dann sind die Limbys eben am Montag nicht losgelaufen und haben den Geldautomaten geplündert.
Hm. Also, das ist nochmal wichtig, dass wir das jetzt nochmal so gesagt haben. Jetzt hat es bei mir, glaube ich, es richtig gesetzt. Also der Limby und das Großhirn, die müssen gut zusammenspielen.
Richtig, dann passt. Absolut. Das ganz, ganz wichtig, weil wenn ich den Leuten vom Limby erzähle, dann ist es so wie bei der Homöopathie, so eine Erstverschlimmerung, dann sagen sie, ah, mein Limby, also dann sind sie nur noch Limby, ja, und mein Limby sagt, ich soll jetzt 2 Stück Kuchen essen, nach dem Essen und so weiter. Und dann sage ich, halt, also beruhigt euch wieder. Das Tolle an uns Menschen ist, dass wir diese beiden Systeme haben. Und eins ist wichtiger als das andere. Und die müssen sich gegenseitig kontrollieren. Und wenn wir nur von unseren Emotionen beherrscht werden, und das passiert zum Beispiel leider in den Medien. Medien kämpfen um Aufmerksamkeit und wer das Medium, das den Limby besser antriggert, gewinnt. Deswegen kommen diese Echokammern, diese Talkshows, wo es immer nur um die nächste Katastrophe geht, dann wird nicht gesehen, was wir Menschen schon alles geleistet haben, was wir schon alles geschafft haben. Mhm. Wir werden älter. Die Gewalt geht seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs permanent zurück. Muss man alles eben bei Hans Rosling, der hat auch ein tolles Buch geschrieben, posthum Factfulness, kann man das nachlesen. Ich finde das eine ganz, ganz wichtige Schutzimpfung, die wir uns selber geben müssen, dass wir unserem eigenen Alarmsystem auch immer ein bisschen misstrauen. Dass wir misstrauisch werden, wenn der Limby sagt, nee, das kann nur schrecklich werden. Also ich bin überzeugt davon, wir haben einen Klimawandel und der wird zum Teil für Katastrophen sorgen. Der wird aber auch die Welt verändern. Es wird Länder geben, die werden da ganz enorm von profitieren. Naturkatastrophen hat es übrigens auch schon immer gegeben. Also wir hatten ganz schreckliche Katastrophen im Mittelalter. Aber das verdrängen wir Menschen, denken also, nee, also Dürrezeiten und sowas, das gibt es jetzt erst, seit wir Menschen da so eingegriffen haben. Ich will das nicht kleinreden, dass wir Menschen in die Natur eingegriffen haben, aber wir müssen auf dem Weg weitergehen. Wir müssen halt selber weiter eingreifen. Wir müssen jetzt die CO2-Produktion halt drosseln können. Und das können wir, weil wir Menschen lernfähig sind und wir sind nicht zum Untergang verdammt. Ja, der hängt einem säkularen, schrecklichen und falschen Gottesbild an.
Ja, und ich finde, das haben wir jetzt ja auch in dieser Podcast-Folge jetzt mehrfach gesagt, wie wichtig es ist, wirklich dieses Optimistische zu bewahren und uns dieses positive Denken zu bewahren und zu stärken. Sonst graben wir ja unsere eigene Energie ab und das kann es ja nicht sein. Also dann sind wir ja nicht mehr handlungsfähig. Das wäre ja ganz fatal, ne? Ja, wenn wir das nochmal so sagen mit Limbi und Großhirnrinde, habe ich nochmal so diese Verbindung Erwachsene und inneres Kind. Da möchte ich gerne nochmal andocken, weil ich ja auch immer nochmal die Botschaft vom Lach-Yoga so reinfließen lasse. Weil du hast eben gesagt, du hast nicht mehr diesen Jugendwahn. Und das finde ich ein gutes Stichwort, dass man jetzt als Erwachsener, wenn man sein inneres Kind pflegt, eben noch andocken kann an das Heitere, an das Verspielte. Und das ist für mich so die Kombination, die erstrebenswert ist, nicht in so einem Jugendwahn reinzugehen, was uns ja auch oft so versucht wird, eingeredet zu werden, dass wir wundern, was für Produkte benutzen sollen, bla bla bla. Und wir wollen ja unsere Lachfältchen eher pflegen oder wenn wir sagen, wenn schon falten, dann in die richtige Richtung, nämlich Mundwinkel nach oben und die Fältchen um die Augen nenne ich ja nicht Krähenfüße, sondern Sonnenstrahlen, dass man das auch alles ne, anders besetzt. Und dann möchte ich doch nochmal dazu einladen, dass wir als Erwachsener albern sein dürfen. Und wir machen einfach mal eine lange Nase, dass wir den Daumen von der linken Hand an die Nase setzen und den Daumen der rechten Hand an den kleinen Finger der linken, ne, so die lange Nase. Oh, dann können wir uns mal vorstellen, wie wir mal so eine lange Nase drehen. Das kann ja durchaus mal Spaß machen. Oder wir nehmen die Daumen oben an unsere Schläfen und spreizen die Finger. Dann haben wir ein Hirschgeweih. Oder wir strecken die Zeigefinger aus und nehmen die an die Stirn. Das können WLAN-Antennen sein, dass wir Kontakt aufnehmen, ne, so von einem Baby zum anderen. Oder wir können es mal als Hörnchen nehmen. Und damit kann man dann gerade, wenn man in der Gruppe agiert, halt auch wunderbar rumspielen, ne, dass man sich über die Hörnchen mal Kontakt aufnimmt oder wir machen Platzwechsel, dass einer mit Hörnchen zu einem anderen läuft mit Hörnchen, dass da auch Bewegung und Freude auftaucht. Ja, das innere Kind füttern, ich finde das so wichtig, damit wir da auch wirklich in einer Unbeschwertheit immer wieder sein können. Nein, wir Erwachsenen sind ja so beschwert mit dem, was wir alles, ja, uns immer wieder an Problemen durchkauen. Und so wichtig, dass wir immer wieder mal unser Gedankenkarussell stillhalten und frischen Wind reinlassen. Ja, wir haben jetzt schon ganz viel berichtet und erzählt. Eine Sache möchte ich aber unbedingt noch ansprechen. Das autobiografische Gedächtnis. Das ist ja auch im Bereich der Großhirnrinde. Ich finde das so spannend, weil ich habe schon mal gesagt, wenn einer vom Urlaub berichtet und der andere, der im gleichen Urlaub war, dann denkt man, waren wir im gleichen Urlaub? Oder wenn meine Schwester was erzählt aus unserer Kindheit, denke ich, okay, ich habe das ganz anders gesehen. Wie sich so jeder seine Geschichte zurechtlegt. Wir sagen ja immer, jeder ist der Autor seiner Geschichte oder der Maler seines eigenen Bildes oder was es alles da für Vorstellungen gibt. Und du hast in deinem Buch geschrieben, der Psychologe John Cotre, oder wie man den ausspricht, der hat gesagt, wir sind Archivar und Geschichtenerzähler. Das finde ich eine spannende Sache. Also das würde ich dich doch gern bitten, dass du nochmal dazu was sagst und was das mit unserem Limbi zu tun hat.
Ja, man muss sich das autobiografische Gedächtnis vorstellen wie eine große Bibliothek, also eine riesen Datensammlung. Und da gibt's eben die Großhirnrinde und das ist der Archivar. Der hebt alles auf, alle Erinnerungen. Aber wie willst du das rüberbringen? Das ist ja so unglaublich viel. Und deswegen gibt es den Limbi, der macht aus diesen ganzen Erinnerungen kurze Geschichten. Und die Limbi-Geschichten erkennt man an den Worten immer oder nie. Also, und der Limbi erzählt dann, ja, als Kind, nie durfte ich nach dem Essen noch was Süßes essen. Oder immer musste ich diesen schrecklichen Spinat essen. Wenn man jetzt objektivieren könnte, also wenn man jetzt ins Archiv gehen könnte und checkt, wie oft war denn das, dann würde man merken, es waren vielleicht 8 oder 9 Essen mit Spinat. Oder vielleicht waren es 50, aber es war nicht jeder Tag. Ja. Und dann habe ich sogar noch mal von einem anderen Menschen gehört, Friedi Rudolf, ein Schweizer Psychologe. Und der hat gesagt, wenn man dieses Verfahren durchschaut hat, dann kann man sogar rückwirkend glücklich werden. Dann kann man sogar sagen, meine Kindheit, die ich mir immer so unglücklich vorgestellt habe, die war gar nicht so. Aber mein Geschichtenerzähler, der war halt immer so bescheuert negativ drauf. Mhm. Und ich habe es tatsächlich also schon bei Leuten oder vor allem bei mir selber erlebt, dass ich gemerkt habe, meine Ängste, die ich hatte und so, die haben mich sehr in meiner Erinnerung. Ich hatte eine Zeit lang wirklich das Gefühl, ich habe eine ganz negative, schreckliche Kindheit gehabt. Aber dann habe ich so allmählich gemerkt, nee, das war eigentlich viel besser. Also wir unserem negativen Limbit, dass wir dem misstrauen und sagen, komm, lass uns das doch mal versuchen, objektiv anzuschauen.
Ja, ich finde das ganz spannend, dass du sagst, dass man das auch nochmal rückwirkend korrigieren kann. Mhm. Ne? Dass man das nochmal sich genau anguckt, indem man nochmal mehr Fakten sammelt im Austausch oder durch was auch immer man das korrigieren kann. Ne? Und sich nicht wieder die nächste Geschichte zurechtlegt.
Also letztendlich, das ist auch wichtig für unsere Menschheitsgeschichte. Also, dass wir nicht sagen, ja, wir haben von Anfang an nur Scheiße gebaut. Wir haben dieses billige Gas gekauft von den Russen. Wir haben die Welt zerstört. Also man kann ganz andere Geschichten erzählen. Ich erinnere mich an vergiftete Flüsse in meiner Kindheit, in denen heute kein Gift mehr ist, was wir da alles renaturiert haben, was wir alles verbessert haben, was wir alles an Möglichkeiten haben von Information, von Nahrung, wie viel gesünder wir heute leben. Mir wird immer rückwirkend schlecht. Bin eben, ja, wenn du mit drei eine Lungenentzündung hast, dann hast du eine sehr schwache Lunge. Ich habe meine ganze Jugendzeit immer in verrauchten Zimmern verbringen müssen. Das war der Wahnsinn. Und ich war so dankbar. Das ist ja erst 1990 oder so ging das durch, oder 95, dieses totale Rauchverbot. Ja. Das war so ein Geschenk für mich. Mir hat dann einmal ein Lungenarzt gesagt, ja, Herr Küstenmacher, wenn Sie Raucher gewesen wären, dann wären Sie längst tot. Hm. Und dann sage ich ihm, ja, ich war ja immer Mitraucher. Das ist für mich, für meine Lunge, gerade noch rechtzeitig passiert.
Hm, super. Wieder gutes Timing.
Absolut, ja. Also kann
man wirklich sagen. Oh, da hast du echt ein paar Mal ein Stück Glück gehabt. Glück, Glück, Glück. Ja, dazu möchte ich auch noch mal gerne zwei Lach-Yoga-Übungen mit dir und den HörerInnen machen. Und zwar stell dir doch bitte mal vor, es gibt doch diese Schriftrollen, ich weiß nicht zu welcher Zeit, die Ägypter oder wer hatte diese Schriftrollen, dass man sich so vorstellt, wir rollen mal so eine große Schriftrolle auf und jetzt haben wir einen Stift, mit dem können wir auf diese Rolle alles schreiben, was wir meinen, was in unserer Lebensgeschichte oder Weltgeschichte ganz, ganz wichtig war. Also da kann man ganz viel drauf schreiben, 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 ja, schreiben, schreiben, schreiben. Und dann haben wir ein kleines Schwämmchen, dieses Lachschwämmchen. Und jetzt können wir all das mal da wegwischen, was vielleicht, ja, wo wir denken, ach, ich glaube, das ist gar nicht so gut, wenn das weiter in meinem Kopf bleibt. Oder ach, ich weiß gar nicht, das ist vielleicht ganz anders gewesen. Da wischen wir einfach mal so ein bisschen drauf rum. Die wunderbare Nachkorrektur. Und dann rollen wir die Schriftrolle wieder zusammen und erlauben uns, dass wir das einfach nochmal neu überdenken können. Und dazu haben wir dann noch diese Mentalseide. Die Mentalseite, sagen wir immer, dass wir damit unser Gehirn sauber putzen können von all den Krusten, alten Denken, alten Glaubenssätzen, alles, was wir rausputzen wollen. Und ich sage jetzt nochmal neu dazu, die ganzen Immers und Nies, die können wir ruhig auch mal rausputzen, diese Allgemeinplätze. Ne? Also wir können die Mentalseite von einem Ort zum anderen einfädeln und hin und her schieben, hin und her ziehen zum Reinigen. Und die Immers und die Nies, ach, die purzeln mal raus. Was ist schon immer und was ist schon nie? Das ist doch eher ein Ab und zu und manchmal. Ah, da rieselt ganz schön was raus, ne? Das können wir dann mal zusammenschieben, die Hände nehmen, zusammendrücken und nochmal bekichern. Schön, dass das aus dem Kopf raus ist. Und dann können wir es mit einem Hahaha aus dem Fenster schmeißen. Und können neue Geschichte schreiben. Ja, das ist so toll, ne, dass wir die Möglichkeit haben, auch nochmal neu drauf zu gucken, selbst auf Vergangenheit. Das finde ich großartig. Ja, lieber Tiki, Jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Ich habe zwar hier noch einiges, was ich dich fragen wollte, aber das sprengt absolut den Rahmen. Vielleicht treffen wir uns einfach noch ein zweites Mal.
Unbedingt. Du, sehr, sehr gerne.
Ich glaube, da können wir noch ganz viel tolle Sachen besprechen. Ja, die Botschaft hast du schon, das frage ich ja immer am Ende vom Podcast, was du für eine Botschaft hast. Die hast du ja schon am Anfang gesagt. Und da möchte ich dich einfach bitten, dass wir nochmal zusammen herzhaft lachen. Hast du Lust?
Ja.
Ja, dann lass uns doch mal lachen, ne? Ach, sehr schön. Ich danke dir. Ja, lieber Tiki, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Und ja, in diesem Sinne, heiter weiter, denn heiter geht es leichter weiter.
Ganz lieben Dank, Silvia. Ganz lieben Dank. Hat mich sehr beflügelt und wünsche dir viel Erfolg.
Ah, schön, schön. Freue ich mich sehr. Ja, ich danke dir. Tschüss, Tiki.
Tschüss.
Tschüss.
Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen.